Schönen guten Morgen. Jetzt schwitze ich, aber das merkt ihr zum Glück nicht. Solange ihr alles gut hört, mache ich das gern. Schönen guten Morgen zu meinem Vortrag Open Source Software und die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Ich bin Markus Obst und freue mich erstmal, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Das gibt mir erstmal zumindest das Gefühl, dass wenigstens eins dieser Schlagwörter euch interessiert. Was mich auch erstmal gleich sozusagen zur Motivation des Vortrags bringt, was ich vielleicht hier, ja, sozusagen, was meine Message ist, wie man das so schön sagt. Was wir nicht schaffen werden in den 50 Minuten, dass ich euch alles auf den Weg gebe, dass ihr jetzt nach Hause geht und ein autonomes Auto bauen könnt. Das wird vielleicht nicht gehen, auch wenn das natürlich erstmal auch schön wäre. Vielmehr ist es mir eigentlich hier wichtig, mal zu zeigen, ja, automatisiertes Fahren oder moderne Mobilität, wenn man das noch eine Ebene höher hieft. Was sind denn da gerade so die Problemstellungen, an denen wir arbeiten? Und wo kann da oder wird heute schon Open Source eingesetzt, um vielleicht ja auch den einen oder anderen, der sich überlegen möchte, wo er demnächst arbeitet oder wer sich beruflich verändern will, mal eine neue Sache im Lösungsraum reinzubringen. Es müssen nicht immer Server sein, es muss nicht immer die Cloud sein, was man administriert. Vielleicht will man ja auch moderne Mobilität mitgestalten. Und das ist so ein bisschen die Idee des Vortrags, mal das Spektrum aufzuzeigen. Da kann man sich gleich fragen, wo er weiß, da denkt er jetzt, dass der hierüber was erzählen kann. Ich arbeite also bei einer Firma hier in Chemnitz, die ist 5 Jahre alt, Base Labs, und wir beschäftigen uns mit einem ganz kleinen Teilaspekt des autonomen Fahrens. Und ja, in den 5 Jahren habe ich natürlich jetzt so ein bisschen ein paar Erfahrungen gesammelt und bin immer wieder positiv überrascht, wo mir neuerdings Linux begegnet. Weil so die klassische Automotive-Industrie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren, ich denke, da war Linux oder Open Source kein Thema. Ich denke, das ist jetzt komplett anders. Und genau das möchte ich einfach hier mal in dem Vortrag teilen. Das wäre also die Motivation. Gut ist es dann mal mit dem Ist-Stand anzufangen. Wo geht denn Linux heute vielleicht schon im Fahrzeug? Es ist ja nicht so, dass das jetzt hier ein ganz neues Thema ist. Ist-Stand Linux im Automobilbereich, Infotainment oder In-Vehicle-Infotainment. Das heißt, wenn ihr in eurem Auto sitzt und in der Mitte diese Mittelkonsole habt, dort ist ja ein Navigationssystem drauf, da gibt es eine Rückfahrkamera, manchmal hat man ein modernes Radio, wo man plötzlich Bluetooth machen kann. Das sind also Infotainment-Systeme. Und genau auf diesen Dingen läuft heute Linux schon. Man kann sich das auch, denke ich, hier vor Ort anschauen. Die Kollegen von BMW sind ja unten im Foyer, haben dort auch einen schönen Hardware-Demonstrator ausgestellt. Ich denke, das ist genau sowas, was man als Infotainment-System bezeichnen würde. Hat mit automatisierten oder hochautomatisierten Fahren jetzt natürlich erstmal noch nicht unmittelbar was zu tun, weil es ist erstmal ein interaktives Bedienelement, was dem Menschen zugerichtet ist. Ich werde gleich noch sagen, was jetzt quasi die Herausforderungen sind, wenn man sagt, okay, wir wollen hochautomatisiert fahren. Und warum reicht das dann vielleicht nicht, was wir heute bei Infotainment schon machen können? Aber Ist-Stand erstmal, Linux, es wird eingesetzt. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich um Standardisierung bemühen. Da haben wir zum Beispiel dort diese Genie-V-Allianz. Das heißt, verschiedene Automobilhersteller, OEMs, haben sich also wirklich schon vor Jahren zusammengeschlossen und überlegt, wo müssen wir denn vielleicht Linux standardisieren, dass wir sehr leicht austauschbar zusammen mit unseren Partnern, Zulieferern Pakete schnüren können. Also das erstmal Ist-Stand. Die Leute waren vor 5 Jahren da genauso skeptisch, ob das überhaupt gehen kann mit Open-Source-Software, die in irgendeinem Kontext entwickelt wurde. Ich denke, man kann heute sagen, ja, für den Anwendungsfall funktioniert das erstmal. Würde ich heute einen Haken dran machen. Und das gibt mir auch erstmal ein gutes Gefühl, dass man die nächsten Schritte gehen kann. Okay, also, das ist der Ist-Stand. Interessant auch die Quelle dort von 2013. Dort hat also jemand sich eine Vorhersage getraut. Und die Aussage war praktisch, na, wenn es Open-Source im Fahrzeug gibt, dann wahrscheinlich zuerst im Infotainment-Bereich. Ich denke, das ist Realität. Und die Aussage war dort auch, was als nächstes kommen könnte, wäre zum Beispiel sowas wie Dashboards oder Kombi-Instrumente, sprich der Tacho. Das kann man an dem BMW-Stand unten auch sehen, dort steht auch ein Tacho. So ein Tacho ist erstmal deutlich sicherheitskritischer als zum Beispiel jetzt so ein Infotainment-Gerät in der Mitte. Ist aber immer noch nicht so sicherheitskritisch wie zum Beispiel eine elektronische Lenkung. Ja, also da gibt es erstmal verschiedenste Abstufungen. Okay, das ist der Ist-Stand. Kurzer Exkurs in die Welt des automatisierten Fahrens. Hier, ja, so wie sie zum Beispiel für Fahrzeuge momentan vorgeschlagen wird. Also erstmal die Abkürzung, die kommt dann nochmal. HAF soll erstmal hier hochautomatisiertes Fahren bedeuten. Und hier gibt es erstmal eine Tabelle. Muss man jetzt nicht sofort im Detail verstehen. Von oben nach unten sind verschiedene Level aufgemalt. Das heißt, man spricht von sozusagen verschiedenen Level der Autonomie. Ganz oben, das sind wir heute. Wir fahren selbst. Und ganz unten, Level 5, volle Automation, wäre quasi das Fahrzeug kann einfach alles immer alleine. Ja, und jetzt ist quasi die Frage, wo sind wir heute und wo kommt hier die kleine Schwierigkeit rein? Man kann erst mal sagen, die Systeme, die es ja heute auf der Straße schon gibt, ich meine, wer auch Funk und Fernsehen verfolgt, es wird hier und da wieder berichtet, der hat wieder einen autonomen Demonstrator vorgestellt, hier gibt es wieder die neue Version vom Autopiloten. Also die Leute machen schon irgendwas. Und man kann erst mal sagen, dass das, was, wenn schon was auf der Straße rumfährt, dann ist es eher Level 2. Und jetzt erstmal unabhängig von den Levels, das Wichtige ist quasi hier diese beiden Spalten. Hier wird quasi unterschieden, wer in so einem Kontext, also ein Fahrzeug, was alleine fahren kann, wer dafür zuständig ist, die Umgebungsbedingungen zu prüfen, sprich herauszufinden, ob ich das autonome System überhaupt einsetzen darf, weil es dafür gebaut wurde. Mach mal ein Beispiel. Ich als Hersteller entwickle ich ein System, was auf der Autobahn geht. Ich treffe aber keine Vorkehrung, dass man das nicht in der Stadt aktivieren kann. Ist erstmal kein Problem, weil ich einfach in die Bedienungsanleitung reingeschrieben habe, der Bediener, sprich der Mensch, ist dafür zuständig, das zu überwachen. Da bin ich erstmal fein raus. Ob das ein sinnvoller Weg ist, steht erstmal woanders. Aber laut dieser Einstufung heißt es erstmal, der Mensch, sprich der Fahrer, ist nach wie vor dafür verantwortlich, das System zu überwachen. So, das ist erstmal sehr, sehr leicht damit. Da kann ich nämlich erstmal alles bauen und wenn es nicht geht, immer sagen, der Fahrer war schuld. Das ist Level 2. Level 3, was dann quasi die nächste Stufe wäre, ist hier. Hier sieht man schon, hier muss das System dann selber in der Lage sein, seine Bedingungen zu überwachen. Und wenn es feststellt, dass die Bedingungen nicht eingehalten werden, dann in einer vorgeschriebenen Reaktionszeit auf den Fahrer zu übergeben. Genau, und genau an der Stelle wird es halt deutlich komplizierter, weil man muss quasi alles verstanden haben, um rauszukriegen, dass man gerade nicht gehen darf. Es ist dann nicht mehr sehr weit zu, okay, ich habe es erkannt, es ist dann auch proaktiv zu machen. Und wenn man sich vorstellt, so ein Auto, ja, wie kann denn das diese ganzen Umgebungseinflüsse, die man so als Mensch so nebenbei wahrnimmt, wie kann das das wahrnehmen? Ist erstmal sehr schwer. Gibt da erstmal Ideen und es gibt da Ansätze. Aber zu garantieren und nachzuweisen, dass das immer sicher funktioniert und dass dabei nach Möglichkeit niemand stirbt, ist erstmal ja eine sehr große Herausforderung. Und deswegen scheint dieser Schritt von Level 2 zu, ich programmiere erstmal irgendwas hin, ein schönes Wettersystem, was manchmal geht, was durch den Fahrer überwacht wird, zu das System geht vollständig alleine und erkennt, wann es nicht mehr gehen kann, erstmal sehr schwer. Genau. Und warum hilft uns da jetzt Open Source, ist natürlich jetzt die Frage. Wenn man sich das auf dem Papier aufmalt, sieht das erstmal ganz einfach aus. Ne? Okay, ich will meine Umgebung wahrnehmen und das Auto muss ich steuern. Links, okay, dann baue ich so ein paar Sensoren in so ein Auto, Radar, eine Kamera und vielleicht auch einen Laserscanner. Und rechts muss ich ja nur Bremse und Lenkrad bedienen. Da bin ich ja im Prinzip fertig. Im Prinzip ist es auch so einfach. Das Blöde ist, ich muss dazwischen meistens noch einen Block schnallen und den gab es bisher nicht. Der wird oft Umfeldmodell oder Situationsbewertung genannt. Also sprich, ich muss das Gehirn hier oben nachbauen von den Menschen. Dass ich also verschiedene, teilweise auch widersprüchliche oder inkonsistente, sag mal, Messungen oder Beobachtungen der Sensoren zusammenbringen kann, in Abgleich mit einem Modellwissenmacher, vielleicht auch mit Erfahrung, teilweise auch mit Hypothesen arbeite und am Ende dann sinnvolle Manöver vorschlage. Das ist ja das, was wir als Mensch die ganze Zeit machen. Und das muss so ein System auch machen und so wie das gerade sich gewünscht wird, mindestens eine Größenordnung besser als ein Mensch. Also es reicht nicht mal genauso gut wie so ein Mensch zu sein, sondern wir wollen eigentlich sogar noch besser sein. Ja. Und genau dieser Teil, zumindest der Umfeldmodellteil, ist auch das, was wir bei Base Labs machen. Das heißt, wir bauen erstmal Systeme, die über eine statistische Signalverarbeitung diese Inputs dort links verarbeiten und versuchen zu interpretieren und sicher nachfolgenden Funktionen oder direkt den Aktuatoren in einem Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ist das ja hier sehr. Ja, war sehr High Level. Hier ist jetzt mal so eine Applikation gezeigt, wie wir die zum Beispiel typischerweise bauen würden. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr ins Detail gehen. Man sieht also, es gibt hier eine Umgebung, das kann man in den Kamerabildern sehen. Wir sind hier auf einem Highway oder auf einer Autobahn. Es gibt verschiedene Messungen von verschiedenen Sensoren. Und wenn alles gut geht, dann sind diese Boxen dort links auch dort, wo Autos sind. Na, also die Boxen erkennt das System. Und wenn die über den Autos liegen, kann man erstmal so zumindest mit einer groben Holzschnittsmethode sagen, ja, offensichtlich hat das System das Fahrzeug erkannt. Jetzt ist die Frage, wie genau hat es das erkannt? Erkennt es das jedes Mal gleich gut? Was ist denn, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern? Was passiert denn, wenn mir jetzt plötzlich ein Geisterfahrer auf der Straße entgegenkommt? Ist das überhaupt modelliert? Wird das System das erkennen? Oder haben wir das quasi mit Absicht weggelassen? Das sind dann so leichte, detaillierte Anschlussfragen, die sich dann stellen, die mir es aber erstmal sehr schwer machen, wenn ich die nicht beantworten kann, so ein System ins Feld zu kriegen. Weil es erstmal hier auch nur ein schönes Wettersystem ist, so wie ich es hier dargestellt habe. Wer es genau beobachtet hat, hat vielleicht auch gesehen, dass es nicht immer funktioniert hat. Es hat auch mal Fehldetektionen. Na, also ich bin hier leider in einem Umfeld unterwegs, wo alles, man kann vorsichtig sagen, nicht mehr so schön deterministisch ist. Das heißt, mit einem If-Then-Else komme ich hier nicht sehr weit, sondern ich brauche erstmal andere Verfahren. Das ist wiederum erstmal das, worum wir uns bei Base Labs kümmern, quasi uns die Algorithmen auszudenken. Das reicht aber nicht. Man braucht noch viel mehr ringsrum. Und da hilft uns jetzt erstmal Open Source. Wenn ich so ein hochautomatisiertes Fahrzeug bauen will, das ist jetzt mal so ein typischer Entwicklungszyklus, nennt sich V-Modell, wie er in der Automotive-Industrie oder in jeder sicherheitskritischen Branche erstmal sehr stark gelebt wird. Ist natürlich jetzt Quatsch zu sagen, diese einzelnen Phasen, die gibt es de facto ja bei jedem Softwareprojekt. Ne? Ich mache mir immer vorher Gedanken, was will ich eigentlich machen? Dann hacke ich es schnell runter und dann mache ich schnell den Test. Also eigentlich gibt es dieses V-Modell immer. In diesen sicherheitskritischen Domänen werden die Phasen rechts und links allerdings sehr stark betont, weil es oft dann sehr teuer ist, wenn ich jetzt diesen Zyklus nach unten gehe in den Softwareentwurf und dort dann merke, dass mein System irgendwas nicht kann, dann muss ich quasi wieder nach oben gehen und neue Anforderungen definieren. Und das ist alles mit Prozessen hinterlegt, die eine gewisse Trägheit haben. Das heißt, der Anspruch wäre hier schon natürlich, am Anfang genau hinzuschreiben, wie das System zu gehen hat. Ja, wenn mir das gelingt, kann ich das sehr geradlinig hier alles durchführen. Das Problem ist, es weiß heute keiner, wie man ein Umfeldmodell hinschreibt, was in der Stadt robust funktioniert, bei dem niemand sterben wird. Ja, wenn das so ist, dann kann ich diese Anforderungen da vorne nicht hinschreiben. Das heißt, irgendwie müssen wir hier ein bisschen kreativ mit diesem Spannungsfeld umgehen, dass wir uns offensichtlich im Thema befinden, das hochinnovativ ist, das kann man vielleicht erstmal so sagen, und für das es noch keine Standardantworten gibt. Wenn es keine Standardantworten gibt, kann ich auch keine Standardanforderungen formulieren. Ja? Und jetzt ist quasi der Vortrag. Am Ende werden wir das gleiche Bild wiedersehen und daneben sind dann Bildchen von Piktogrammen von Open Source Projekten. Und ich kann ja schon mal ein bisschen teasern. Es wird also so sein, dass wir sehen, dass wir genau links oben Nutzen stiften können mit Open Source Software und vielleicht auch rechts oben. Das hier unten, quasi das Runterimplementieren dessen, was spezifiziert ist, das können die Industrien. Aber man muss erst mal dahin kommen, zu wissen, was man eigentlich implementieren will. Und das ist hier, wie gesagt, erstmal relativ anspruchsvoll. Ich möchte hier mit einem Erfahrungsbericht aus einem Forschungsprojekt ja, übergehen, bei dem wir als Space Labs teilgenommen haben. Geht es vielleicht auch los hier? Nee, mal reinklicken. Das Projekt war ein dreijähriges EU-Projekt, bei dem es darum ging, herauszufinden, was die Anforderungen vom autonomen Fahren 2.0 sind. Also, ja, wir haben noch nicht mal 1.0, aber wir gucken schon in die Zukunft. Das Projekt hieß Autonet 2030, also dieser Name soll auch skizzieren. Wir machen quasi einen Zeitsprung ins Jahr 2030 und überlegen uns dort, was wir für Herausforderungen haben werden. Und da man jetzt hier in dem Video nicht besonders viel mitnehmen kann, erzähle ich ein bisschen was dazu. Die Grundidee ist zu sagen, okay, wir können autonom fahren, das kriegen wir irgendwann hin. Wir wollen aber jetzt zum Beispiel aus Gründen der Effizienz, dass die Autos nicht wirklich nur alleine autonom fahren können, sondern dass sie sich ähnlich wie Menschen auch absprechen können. Ganz konkret geht es also hier darum, kooperatives autonomes Fahren zu implementieren. Beispiel: Ich habe einen LKW, der kann autonom auf der Landstraße oder vielleicht auf dem Highway fahren, das ist schon mal super. Dadurch habe ich aber noch keinen einzigen Tropfen Benzin gespart. Ich kann aber 5% Treibstoff sparen, indem ich zwei LKWs autonom auf der Autobahn hintereinander fahren lasse, einen sogenannten Konvoi oder einen Platoon. Und dadurch, dass das ein Computer macht, kann ich die auch viel näher aneinander fahren lassen als ein Mensch, weil ich quasi dieses Reaktionszeitproblem raus habe. Und da sind plötzlich, wenn man das mal durchrechnet, da kann ich 5% sparen als Flottenbetreiber. Es gibt keine andere Technologie, mit denen ich heute 5% rausholen kann. Und deswegen sagen die Leute erstmal, ja, das wollen wir machen, Autobahntrucks hintereinander fahren lassen. Das ist ein Riesengeschäftsmodell. Und genau das wurde hier quasi in dem Projekt untersucht. Wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt, ist schön, dass der Flottenbetreiber jetzt 5% sparen kann. Jetzt kommen aber 10 Kilometer solche LKWs, die Stoßstange an Stoßstange fahren, die Autobahn rechte Spur lang gefahren. Wo bleibe ich denn da als normaler Bürger? Wie komme ich denn jetzt auf die Autobahn drauf? Und genau dieses störende Detailproblem haben wir quasi in dem Projekt adressiert. Das heißt, es wurden hier Kommunikationsprotokolle über Funk, ob das jetzt eine Art, ich sag mal, Automotive Wi-Fi ist oder LTE oder was auch immer, spielt keine Rolle, wurden hier untersucht. Und die Idee ist quasi, dass der Konvoi sich aufbrechen kann dynamisch, sodass ein Fahrzeug, ob das dann selber autonom ist oder vielleicht auch händisch gefahren, dort reinfahren kann und sicher auf die nächste Spur kommt. Also ganz kleines Detailproblem, wenn man das quasi mal zu Ende denkt. Nur damit haben wir uns 3 Jahre beschäftigt und mussten nebenbei, neben dieser Spezifikation, dieser Funkprotokolle, halt wenigstens noch mal so ein rudimentäres autonomes System hinprogrammieren, weil wir sind ja noch nicht in 2030, die gibt es ja noch nicht, die Systeme, und haben das hier erstmal demonstriert. Also die Szenarien haben am Ende jeweils 2 Minuten gedauert. Wir haben, denke ich, als 6 Konsortialpartner jeweils 3 Jahre da reingesteckt und dann nochmal multipliziert mit mehreren Leuten. Gibt mal vielleicht so ein Gefühl für die Aufwände und für den scheinbaren Nutzen, der dann erstmal hinten rauskommt. Was auch so ein bisschen schon mein Gesamtappell ist, ich denke, das Thema ist grundsätzlich so komplex, hier muss man wahrscheinlich kreativ die Ressourcen ein bisschen bündeln. Genau. So, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen technischer. Weiß nicht, ob ihr das erkennt, das ist ein ganz normaler Einkaufskorb und da sind ein paar Computer drin. Das war unser sogenannter Data Fusion Basket. Sprich, der Truck, den Scania hier beigestellt hat, war ein Serienfahrzeug, so wie man den heute kaufen kann als Flottenbetreiber. Wir haben dort diesen Korb reingestellt mit ja, 3 oder 4 Geräten und haben ihn damit erstmal quasi zum autonomen Truck aufgewertet. Was man jetzt da sieht, da oben, das Gelbe, das ist quasi erstmal ein ganz normaler Embedded-PC gewesen, Intel, CPU, i7, keine Ahnung, also nichts Besonderes, lief aber ein Linux drauf mit Echtzeit-Patches, sodass wir also erstmal hier das, was es alles schon gibt, erstmal grundsätzlich nutzen konnten. Wir haben uns das erstmal nicht gescheut zu sagen, die Regelung, also sprich, lenken wir jetzt nach links, lenken wir nach rechts, ist das gerade sicher zu bremsen oder zu beschleunigen, mit dem Linux zu machen, ne? Mit den Antwortzeiten, die man da vielleicht kriegt, das war für uns erstmal gut genug. Gleichzeitig hatte ich ja gesagt, die eigentliche Herausforderung war der Kommunikationsaspekt. Haben wir dort links noch, das sieht man leider schlecht, so eine blaue Box. Das ist so ein Gerät, wie man es auch heute zumindest fürs Prototyping sich beschaffen kann, was diese Funkkommunikation nach Automotive-Standard realisiert. Läuft übrigens, wenn man dann mal genau drauf guckt, auch schon wieder ein Embedded Linux drauf. Kaufe ich von der Stange, ist ein quasi fertiges Produkt, Embedded Linux an Bord. Ja? Gut. Rechts dort, das ist noch das Steuergerät, was dann das Gateway ins Fahrzeug sozusagen bildet, eher ein technisches Detail. Also praktisch haben wir hier zwei Geräte dazugestellt, mit denen wir diese Funktionalität erstmal gewährleisten konnten. Das sind also nicht 24 Kern-CPUs, die riesige Kofferräume ausfüllen. Für den Use Case geht das heute erstmal schon damit. Also Embedded Linux, Echtzeit-Patches. Erstmal fürs Prototyping, was das ja hier war, de facto Standard. Niemand macht sich dort schwer und nimmt dort einen Mikrocontroller und programmiert dort in C, sondern effiziente Tools, mit denen ich diese komplexen Algorithmen erstmal prototypen kann. Das ist hier quasi die Idee. Und da die sehr high-levelig sind, brauche ich auch eine sehr mächtige darunterliegende Schicht. In dem Fall ist das Linux. Linux wiederum braucht einen relativ mächtigen Computer. So, und so geht die Kette von oben nach unten erstmal durch. Jetzt kommen hier ein paar Technologien rein, wo man vielleicht auch wieder denkt, na, was macht denn der jetzt mit Docker? Sind die vollkommen wahnsinnig? Genau, wir haben uns also vor 2 Jahren überlegt, wie wird denn das Projekt, wenn wir dann in der Implementierungsphase sind, wie wird denn das dann enden? Wir sind davon ausgegangen, okay, wir werden viele verschiedene komplexe Submodule haben, die miteinander reden. Wir werden viele Zyklen haben, dass die Leute das austauschen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich durcheinander kommen, dass die verschiedenen Versionen zueinander passen. Und wir haben uns irgendwas überlegt, dass wir das auf eine Ebene heben können, dass wir diese Komplexität der Einzelmodule im Gesamtverbund handhaben können. Und da haben wir einfach gesagt, naja, warum nicht? Dann nehmen wir einfach Docker. Jeder dieser Teilkonsortialpartner, man sieht das hinten an den Containern, hat verschiedene Anforderungen. Die Leute, die Karten, die digitalen Karten gemacht haben, die haben zum Beispiel sehr stark mit Datenbanken gearbeitet. Die anderen haben die HMI-Kommunikation zu einem Android-Device gemacht. Das war wiederum sehr Java-lastig. Und wir bei Baselabs haben unser Prototypen-Algorithmen-Framework, das läuft mit .NET. Wir brauchten wiederum eine Mono-Runtime. So, wenn man das schon mal merkt, jetzt hat jeder noch eine verschiedene Version und das passt alles nicht zusammen. Wir wollten Isolation. Das heißt, jeder Partner konnte erstmal schön für sich selber definieren, was sind meine Anforderungen an meine Umgebung. Hat das dann in einem Docker-Container sozusagen isoliert abgeschlossen. Wir hatten eine lokale Docker-Registry auf dem Testtrack, der war hier schön mit WLAN versorgt komplett und konnten also jetzt, die Entwickler saßen quasi im Tower mit Kaffee und schön warmen Füßen, draußen fahren die Testfahrer rum und wenn man gemerkt hat, verdammt, da war jetzt die Beschleunigung in der Größenordnung zu klein eingestellt, dann hat man den rangelotst, die Software wurde quasi verändert, auf die lokale Registry gespielt und der Testfahrer ist einfach nur dran vorbeigefahren praktisch. Und hat im Vorbeifahren die neue Version gezogen. Dadurch haben wir erstmal ultra sozusagen unsere Zyklen einfach nur für die Infrastruktur verkürzt. Und das hat erstmal sehr gut funktioniert. Das ist erstmal ein Einsatz von Docker, für den das vielleicht eigentlich gar nicht so gedacht war, der retrospektiv für dieses komplexe Prototypenprojekt sehr gut funktioniert hat. Und ja, eigentlich erstmal nur sagen, würde ich wieder so machen. Auch oben gezeigt. Das haben wir jetzt nicht so exzessiv gemacht, aber theoretisch kann ich das Ganze natürlich auch in die Cloud stecken. Das macht wiederum dann Sinn, wenn ich noch nicht gemeinsam auf dem Testtrack bin, sondern vielleicht in der Vorentwicklung und auch verteilt entwickle, dass ich auch wiederum meine Software verteilt erstmal austauschen kann. Das ist aber nur eigentlich ein anderes Vehikel für diese lokale Registry. Ja, damit möchte ich es eigentlich bei diesem kurzen Exkurs belassen. Warum wollte ich das hier zeigen? Bei Baselabs machen wir Umfeldmodelle, diesen kleinen Teil. Und ich hatte ja die Chance, in diesem Forschungsprojekt quasi zu sehen, was kommt noch links davon und was kommt noch rechts davon. Also so die ganze Komplexität, um mal wirklich irgendeine konkrete Ausprägung eines autonomen Fahrzeugs zu realisieren, was da alles noch dazu gehört. Ja, und das waren ja erstmal die Erkenntnisse, die wir hier sozusagen gesammelt haben. Und mir ist erstmal niemand anders bekannt, der das vielleicht auch schon mal so probiert hat. Also das ist auch hier vielleicht die Message, ja, das Einsetzen von aktuellen Technologien in dem Umfeld kann nur hilfreich sein, weil es mir hilft, erstmal Komplexität rauszunehmen und ich kann die mentale Kapazität dann auf die Sachen richten, an denen es nämlich wirklich klemmt, nämlich an den Algorithmen. Im nächsten Teil des Vortrags möchte ich ein bisschen darauf eingehen, Was es vielleicht noch so für Technologien gibt, mit denen man das, was wir dort jetzt konkret in dem Konsortium gemacht haben, vielleicht auch selber realisieren kann. Also nicht zum Beispiel der Scania-Truck, der hat auch sehr viele proprietäre Anteile, auf die man natürlich jetzt keinen Zugriff hat. Wenn man also jetzt wirklich vielleicht mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn sagt, komm, wir machen jetzt hier ein autonomes Auto, dann ist ja die Frage, welche Software brauche ich jetzt dafür? Und hier möchte ich ein paar Einblicke geben. Erstmal eine attraktive Variante, wenn man sich um diesen, das wird oft Middleware, wenn man sich um die Middleware kümmern müsste, möchte, das heißt, es ist ein Stück Software, was zum Beispiel Sensordaten entgegennimmt, Sensordaten weiterleitet, Sensordaten speichert, Sensordaten visualisiert oder vielleicht auch mal abspielt. Ist zum Beispiel ROS, kommt aus der Robotik, wie der Name sagt, und hat in den letzten 2 Jahren sehr stark auch im Automotive-Bereich oder überhaupt im Bereich automatisiertes Fahren, auch bei Zügen zum Beispiel oder Straßenbahnen, Fahrt aufgenommen. Und man sieht eben sehr oft, dass die verschiedenen Autohersteller in ihren Forschungsabteilungen das zum Beispiel einsetzen. Also eine offene Plattform, die unter Linux läuft, die zum Teil Algorithmen enthält und die aber auch, das ist mal auch sehr schön, verschiedene Programmiersprachen unterstützt. Also da kann ich halt C++ machen, ich kann Java machen, ich kann aber auch Python machen. Ja? Und somit öffne ich gleich natürlich erstmal wieder das Spektrum und kann mir mehr Leute ranholen und die können trotzdem mitmachen. Was erstmal bisher in der Automotive-Industrie auch, läuft es eigentlich immer auf C hinaus. Ne? Du musst C können, Embedded C. Wenn du es nicht kannst, bist du außen vor. Was aber schade ist, weil wir brauchen die Leute, die hier mitentwickeln. Und das ist erstmal hier ein, sozusagen eine Möglichkeit, dort reinzukommen und dort mit Nutzen zu stiften. Ganz andere Technologie jetzt wieder. Ich denke, es ist ja auch sehr prominent in den Medien, künstliche Intelligenz ganz hochgegriffen. Dann ganz konkret Deep Learning hört man oft oder Machine Learning. Warum bringe ich das hier? Das kann ich gleich nochmal im Detail zeigen. Es gibt erstmal Leute, die sagen, wenn wir autonomes Fahren machen wollen, wenn wir in die Stadt gehen wollen, die komplexen Szenarien, das kriegen wir nicht hin. Ich kann das nicht alles vorher modellieren. Und so wie es aussieht, könnte es sein, dass man mit Machine Learning, also mit automatisch lernenden Systemen, möglicherweise eher in der Lage oder überhaupt in der Lage ist, diese Komplexität abzubilden. Daran forschen jetzt schon einige Leute, manche setzen das schon praktisch ein. Ich zeige auch gleich eine beschränkte Anwendung im autonomen Fahren, wo es heute schon praktisch genutzt wird. Was ist da jetzt anders? Im Vergleich zur klassischen Entwicklung, also links ist jetzt mal skizziert, wie man ein System heute baut. Blau ist quasi der Anteil, den man als Mensch macht und grün soll das repräsentieren, was rauskommt. In der Regel muss ich als Mensch Eingangsdaten, zum Beispiel Messdaten oder Szenarien bereitstellen und ich muss Code schreiben, der den Input verarbeitet. Was sich dann einstellt, ist irgendeine Reaktion des Systems. Mal als Beispiel, ich erkenne vor mir ein Fahrzeug. Dann habe ich eine Verarbeitung, rechne aus, wann ich vielleicht eine Kollision mit dem Fahrzeug habe. Das ist alles in dieser blauen Box oben. Und dann gebe ich ein Bremssignal. Das wäre quasi der grüne Output. Das heißt, ich muss sehr viele Intelligenz in diesen blauen Block stecken, von dem ich heute noch gar nicht weiß, wie das alles geht. Interessanterweise löst Machine Learning in irgendeiner Art und Weise das Problem. Wie man nämlich jetzt sieht, muss ich mich gar nicht mehr um den grünen Block kümmern. Beim Machine Learning gebe ich dem System quasi den Input, mal als Beispiel ein Kamerabild, und ich sage ihm, was der gewünschte Output ist. Zum Beispiel, indem ich als Mensch das System parallel anlerne und in dem Szenario auf die Bremse trete, das ist der Output. Davon habe ich ganz viele sozusagen Samples und das System fängt jetzt an, eine Korrelation herzustellen. Es lernt quasi. Es kriegt quasi irgendwann raus, offensichtlich ist es bei dem Sicherheitsabstand und bei dem Wetter und bei der Gefahrenlage gerade eine gute Idee, ein bisschen defensiver zu fahren, als ich das vielleicht bei Sonne und einer leeren Straße machen würde. Und das kommt dann quasi durch diesen Lernvorgang irgendwie auf magische Art und Weise ja fast schon in diesem grünen Block raus. Also es verschiebt sich erstmal der Anteil quasi des Expertenwissens, der heute dort oben ist, der beschränkt sich dann mehr oder weniger darauf, die Daten bereitzustellen und dem Computer zu geben und zu warten, bis er fertig ist. Das machen sehr viele Leute heute. Gibt es, wie gesagt, vielversprechende Ansätze. Was dort aber für mich erstmal die Beobachtung ist, Tools und Frameworks, die wiederum diesen Workflow erlauben, plus, und das ist vielleicht auch das Wichtige, Daten sind dann plötzlich das Wissen. Weil wenn ich die Daten nicht habe, um das System anzulernen, nützt mir das alles gar nichts. Das heißt, die Frage könnte erstmal sein, wenn zum Beispiel Leute auf diesen rechten Zweig der Entwicklung setzen, dann wird es immer wichtiger, wem gehören eigentlich die Daten, wer stellt die Datensätze im Netz zur Verfügung, sind die Open Source. Genau, also das erstmal hier ein neuer Aspekt. Man sieht das ja auch, es gibt ja auch viele Lizenzen, die eben Daten unter rechtliche Bedingungen stellen, dass mir das eben erlaubt ist oder auch nicht. Und das wird ja auch viel wichtiger werden. Ganz konkret mal ein Beispiel, wie wir Deep Learning heute schon einsetzen. Hier ist es mal gezeigt. Ein Kamerabild ist relativ schlecht. Für einen Mensch, ich weiß nicht, ob Sie es als Mensch erkennen würden, was drauf ist. Der Algorithmus hat es aber erkannt. Und das ist de facto auch ja die Aussage, die Machine Learning-Algorithmen sind heutzutage in der Lage, bessere Klassifikationsergebnisse zu erzielen als ein Mensch. Das heißt, der Computer kann, wenn ich ihm so eine Box gebe und den frage, was ist denn da drin, kann der mir das im Mittel besser beantworten als vielleicht der ganze Raum hier. Im Mittel. Ne? Was er noch nicht so gut kann, er kann noch nicht alle Objekte in dem Bild finden. Also es sind quasi zwei Sachen. Ich muss erstmal die Objekte finden und dann muss ich zu jedem Objekt noch beantworten, was ist denn das gerade. Das Beantworten klappt sehr gut. Die Klassifikation, die Detektion, da gibt es noch ein paar Lücken, um es mal defensiv zu formulieren. Man sieht aber hier macht das System nichts weiter als Bild rein und gibt mir eine Liste raus von was ist in dem Bild drauf und wo ist das. Na, damit kann ich noch nicht automatisch fahren. Das kann ich aber in einem automatisch fahrenden System erstmal benutzen, weil es ist nämlich mehr Kontextwissen, als ich bisher habe. Und mit mehr Kontextwissen kriege ich ja zum Beispiel jetzt vielleicht doch leichter raus, ob ich eben nicht mehr auf der Autobahn bin, wofür das System gar nicht spezifiziert wäre. Man kann also jetzt auch ein Deep Learning System bauen, in dem ich eben antrainiere, finde mal raus, in welcher Situation ich gerade bin. Bin ich auf einem Highway oder bin ich in der Stadt? Und das wird das sehr gut hinbekommen. Und schon alleine diese neue Technologie erlaubt mir eben dann vielleicht doch schon von Level 2 auf Level 3 zu gehen, weil ich sicher und robust nachweisen kann, dass ich die Umgebungsbedingungen erkenne, was bisher erstmal schwierig ist. Warum Open Source? Deswegen, das Thema ist sehr jung. Und es gibt heute sehr viele Tools, teilweise auch von Firmen, da gehört Microsoft dazu, da gehört Facebook dazu, da gehört Google dazu, die de facto vom Tag 1 an gesagt haben, wenn wir hier was programmieren oder wenn wir das bereitstellen, dann wird es Open Source sein. Man könnte es auch andersrum formulieren, ich interpretiere das als eine Art von Crowdsourcing, um das Wissen aufzubauen, wie wir eigentlich die Probleme lösen. Wir geben die Tools raus, wir geben die Plattform raus, wir wollen, dass die Leute damit arbeiten und dass die Ergebnisse dann nach Möglichkeit auch gleich in unserer Plattform realisiert sind, dann können wir es eventuell vermarkten. Meine Interpretation dieser Sache. Aber ich kann erstmal jedem nur raten, sich mit dem Thema Machine Learning oder ja, maschinelles Lernen im weitesten Sinne zu beschäftigen. Für irgendwas werden wir es definitiv brauchen. Ne, ob das die Spam-Analyse im Mailfilter ist, ob das autonomes Fahren ist oder ob es vielleicht später der Pflegeroboter ist, der sich um uns alle kümmert, weil es nicht mehr genügend Pflegekräfte gibt. Auch da würde ich mir ein schlaues System wünschen, was auf meine Bedürfnisse und Ängste vielleicht dann später mal eingehen kann. Ja, also macht bitte alle Machine Learning. Das kann nicht schaden. So, okay, jetzt habe ich quasi gesagt, wir bauen autonomes Fahrzeug, wir haben eine Middleware, dann nehmen wir ROS. Ich habe keine Ahnung von den Algorithmen, da hat er gesagt, dann nehmen wir einfach Deep Learning, okay, lade ich mir alles runter. Jetzt muss ich es noch irgendwo drauf laufen lassen, ne? Ich brauche eine Hardware. Wenn man sich die heutigen Steuergeräte mal anguckt, dann sehen die so aus, sehr altbacken. Vielleicht ist da schon 32-Bit-Mikrocontroller drin, vielleicht auch nicht. Betriebssystem gibt es vielleicht eins, da habe ich aber keinen Zugriff, weil es kommerziell ist. Also damit wäre ich nicht sehr weit kommen. Das Problem wird auch schon adressiert. Gibt erstmal auch neue Player, in dem Fall zum Beispiel hier ganz konkret mal Nvidia. Die machen jetzt schicke Gehäuse um ihre Grafikkarten drumherum, malen die schwarz an und bauen Automotive-Stecker ran. Und sagen erstmal, ja, wir haben jetzt auch Steuergeräte und die sind jetzt leistungsfähig. Die haben jetzt zwei Computer, die haben Grafikkarten an Bord. Ich kann also parallel rechnen. Das ist sehr wichtig für diese Deep Learning-Verfahren, weil die sind genau darauf ausgelegt, parallel gerechnet zu werden. Und wir machen gleich mal ein Linux drauf, da läuft zum Beispiel gleich ROS drauf. So, alles fertig, können wir überall einen Haken dran machen. Das kann man erstmal so stehen lassen und ich betrachte das durchaus als positiv, dass sich erstmal auch von dieser Seite genähert wird. Ob das am Ende so funktionieren wird, ob dieses Gerät die Standards erfüllt, die dieses Gerät heute erfüllt, das müssen erstmal andere beantworten. Wir können aber erstmal damit starten. Ganz konkret in dem Autonet-Projekt haben wir am Ende dann auch diesen Datenfusions-Einkaufskorb. Ihr erinnert euch vielleicht noch auch hier drauf portiert, einfach nur um zu zeigen, dass es geht. Portieren war in dem Falle rüber kopieren, weil das eine war Linux und das ist Linux. Also, ja, das konnten sich manche gar nicht vorstellen, dass das nach einer halben Stunde fertig war, aber das sind halt dann die Vorteile von so mächtigen Umgebungen, dass man eine hohe, ja, Variabilität und auch Einsatzvarianten findet. Genau, also es gibt erstmal Steuergeräte, die auch diese Art von Komplexität irgendwie handhaben können werden. Für mich ist damit die Kette erstmal geschlossen. Es ist noch nicht klar, ob das schon für die Serie reicht oder ob wir dann noch in diesem vorderen Teil des Vs sind, eigentlich beim Prototyping. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wenn es noch niemand weiß, müssen wir uns das ja über Try and Error erschließen. Letzte These. Hochautomatisiertes Fahren ist im weitesten Sinne Big Data. Ich habe gerade gezeigt, ich kann so ein System hinschreiben, das funktioniert. Jetzt wird mich vielleicht mein Chef oder mein Zulieferer oder mein Auftraggeber fragen, ja, kannst du sicherstellen, dass es funktioniert? Und dazu muss ich Unmengen von Messfahrten machen. Ich muss die Sensoren charakterisieren, die den Input geben. Und man merkt dann ganz schnell, da kommen ganz schön große Datenmengen auf uns zu. Und dafür brauche ich wiederum Tools. Und die Tools haben wir in der Open-Source-Welt. Mal ganz konkret eine nicht-relationale Datenbank, also MongoDB wird dort oft eingesetzt. Ich brauche vielleicht schlaue Werkzeuge wie Pandas aus dem Kontext von Python, mit denen ich diese statistisch auswerten kann, die Daten. Vielleicht will ich sie auch noch visualisieren. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr hier drauf eingehen. Ich kann nur sagen, wem das Spaß macht, der ist in diesem Bereich auch perfekt aufgehalten und ist da eine Kraft, die gern gesehen wird, weil die Leute, die das heute machen, das nicht können. Weil war ja bisher nicht dran, große Messdaten in diesem Sinne. Okay, kurz schauen, wie wir in der Zeit liegen. Ja. Ich habe gezeigt, wie kann man so einen Prototypen machen, was gibt es für Technologien. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und mal berichten von Leuten, die es schon gemacht haben. Ist jetzt ein bisschen indirekter, das Wissen, weil ich das inzwischen von der Ferne habe. Und möchte da erstmal mit Tesla starten. Es ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Tesla ist de facto ja seit 15 Jahren ein neuer Player im Automotive-Markt. Und die fahren aus meiner Sicht zweigleisig in dem Sinne. Zum einen haben sie ein Elektroauto gebaut, was eine Reichweite höher 100 Kilometer hat. Das spricht erstmal schon viele Leute an. Das haben sie teilweise auch erstmal mit Methoden gemacht, die sich andere nicht getraut haben, aus verschiedensten Gründen. Was sie aber gleichzeitig noch gemacht haben, das finde ich jetzt persönlich wieder viel spannender. Die haben gesagt, na, wenn wir schon ein neues Autokonzept machen, dann lassen wir es gleich auch mit einem hohen Grad der Automatisierung von Tag 1 fahren. Das heißt, sie haben eben auch gleich ein System reingebaut, die nennen das ja Autopilot, was eben eine Längsregelung, also Lenken und eine Längsregelung, also geradeaus fahren, sprich Beschleunigen und Bremsen, und eine Querregelung, Lenken, erstmal implementiert. Das heißt, ich kann damit auf einem Highway oder auf einer Autobahn erstmal autonom fahren. In dieser Klassifikation, die ich vorhin gezeigt habe, ist es formal trotzdem nur ein Level-2-System. Das heißt, es steht ganz irgendwo kleingedruckt im Infotainment in der letzten Seite und du als Fahrer bist dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob das System macht, was es soll. Na, das ist erstmal ein juristischer Trick. Praktisch funktioniert das System aber so gut, dass Tesla das nicht eingeschränkt hat, dass man es eben auch auf einer Landstraße aktivieren kann. Manchmal geht dann halt was schief. Es gab ja auch den einen Unfall, das war eben genau dieser Grenzbereich. Genau, das Interessante hier wieder, es hat irgendjemand dann hinter der Sitzlehne gefunden, da gibt es irgendwo einen Netzwerkanschluss und da hat er mal ein Netzwerkkabel reingesteckt, ein Portmapper also ein Portscanning gestartet und hat gesehen, hier ist irgendwo ein Linux-System verbaut. Und am Ende war das offensichtlich auch ein Ubuntu-Linux-System und das realisiert zum Beispiel diesen großen, die haben ja wie so ein riesigen iPad in der Mitte reingebaut, realisiert quasi das Infotainment-System, wahrscheinlich auch zu einem großen Anteil das, was Tesla mit dem Autopiloten macht. Das heißt, man kann das mal mutmaßen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird Tesla diese Piloten 2 auf dem gleichen System, was abstrakt gesagt BMW unten hat, im Infotainment rechnen. Was vielleicht erstmal komisch ist für den einen oder anderen in der Branche. Würde man sich so nicht trauen. Tesla macht das einfach. Genauso wie Tesla die Batterien auch anders verschaltet als alle anderen. Ja? Gut. Am Ende, das ist ein Computer oder ein Handy auf Rädern. Ich meine, das wird ja manchmal immer plakativ gesagt. Bei Tesla ist das egal, ob das Spaltmaß der Tür einen halben Millimeter mehr hat oder weniger. Das wäre bei VW total wichtig. Bei Tesla wiederum ist es wichtig, dass das System vielleicht einen Mehrwert im Sinne der Nutzererfahrung stiftet. Sprich, dass es mich entlastet. Eine ganz andere Herangehensweise. Genau. Tesla hatte dann übrigens angerufen bei demjenigen, der das dort angesteckt hat und hat gesagt, hier, sieht gerade so aus, als würde bei dem System jemand hacken. Da hat er gesagt, nee, das bin ich selber. Und dann haben die gesagt, okay, gut, dass wir es wissen, aber guck mal rein, das darfst du eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Also die haben erstmal sozusagen offensichtlich wenigstens dort einen Sicherheitsmechanismus implementiert, dass wir mal mitkriegen, ob irgendjemand das System eingedrungen ist und es nicht benutzt, wie es gedacht war. So, Tesla ist ja etabliert. Jetzt geht es aber gleich weiter. Gab es einen Typen, George Hortz, ich kenne den nicht persönlich, der hat quasi sich seine Meriten verdient durch verschiedene Hacks auf der Playstation oder auch auf dem iPhone, ist alles egal. Also erstmal ein talentierter junger Mann. Und der hat auch erstmal gesagt, naja, was ihr in einem Tesla hier hinprogrammiert habt, das kann ich alles viel besser. Und da hat er in der Elon Musk angerufen und hat gesagt, das finde ich gut. Du kommst zu mir, du machst mein System besser und kriegst 1 Million. Aus irgendwelchen Gründen hat er sich dagegen entschieden und hat gesagt, nee, die will ich nicht, 1 Million, ich will die selber verdienen. Und hat quasi ein Gerät gebaut, sprich eine schlaue Kamera, die man sich als Nachrüstsatz in sein Fahrzeug reinhängen kann, kostet dann $1,000. Ich muss noch $23 Subscription jeden Monat bezahlen für die Software. Und dann habe ich mein normales Standardfahrzeug, in dem Fall irgendwelche Hondas, erstmal egal, nachgerüstet. Und das kann halt genauso wie der Tesla autonom oder automatisch, sagen wir es mal, fahren. So, und das Ganze hat er erstmal hemdsärmelig Arme hochgekrempelt, in einem Monat hinprogrammiert, das Ding gebaut und wollte das so verkaufen. Das führte dann dazu, dass wenig später die Schlagzeile da war, dass es plötzlich für, als Open Source Projekt rausgibt. Was erstmal gut klingt, wenn man sich dann aber fragt, warum hat er das gemacht? Der hat das gemacht, weil dem die lokalen Behörden in Amerika dann auf die Füße getreten sind und gesagt haben, wenn du das so machst, wie du dir das hier gerade vorstellst, dann wirst du Leib und Leben der Leute gefährden mit deinem System, weil du kannst nicht nachweisen, dass das noch stattgeht. Sprich, wir werden es dir verbieten, auf den Markt zu bringen. Und dann hat er in einer gewissen trotzigen Art und Weise reagiert und hat gesagt, okay, wenn ihr das behindern wollt, könnt ihr gerne versuchen, dann mache ich es halt Open Source. Weil wenn es Open Source ist, wird es nicht mehr reguliert. Im Moment. Ja, so, okay. Dann mache ich jetzt halt einen Teilaspekt nur noch davon als Firma und gebe das allen raus. Das Schöne für euch ist, ihr könnt gleich den Git-Clone darauf machen und könnt euch mal angucken, was man offensichtlich für so ein automatisches Fahrzeug alles braucht. Also er behauptet erstmal, dass das System besser ist als der Tesla. Na, man kann sich den Quellcode angucken, kann sich dann seine Meinung dazu bilden. Vielleicht denkt man, Gott, wenn das besser ist als der Tesla, dann will ich nicht wissen, wie es im Tesla aussieht. Aber es geht ja irgendwie erstmal. Ja, und dann vielleicht mal einladen, dort zu stöbern. Gut. Damit bin ich erstmal am Ende. Hier verschiedenste diffuse Sachen zusammengemixt von, was denke ich, was haben wir für Erfahrungen bei Baselabs gemacht, wie kann man vielleicht so einen Prototypen bauen. Was gibt es für Technologien, die, von denen wir oder ich glaube, dass die in Zukunft Schlüsseltechnologien sein würden? Und was sind auch Kompetenzen von Leuten, die wir brauchen? Also damit meine ich die ganze Industrie automatisiertes Fahren, damit wir dort besser, schneller und fokussierter vorankommen. Für mich stellt sich quasi die Realität heute so dar. Na, ich nagelt mich bitte nicht darauf fest, was wo steht, ob das die richtige Phase ist. Was ich damit sagen will, ich glaube, wir werden alle gemeinsam viele Prototypen noch bauen müssen, sind also quasi noch in der Anforderungsfindungsphase, die schon sehr kompliziert sind, die viel können und die bauen wir nur dafür, um oben die erste Box auszufüllen, um aufzuschreiben, was wir eigentlich brauchen. Dafür werden uns moderne Plattformen helfen, da werden uns Echtzeitbetriebssysteme wie Linux in irgendeiner Art und Weise ein weiches Echtzeitbetriebssystem helfen. Da helfen uns natürlich Distributionen, da helfen uns Middlewares, die es als Open Source gibt. Da hilft uns konkret bei Baselabs eben auch Mono als eine freie .NET-Implementierung. Wenn wir das dann alles mal geschafft haben, geht es auf die rechten Seite wieder hoch. Wir müssen die Nachweise erbringen, dass die Systeme sicher sind. Wir müssen vielleicht unendlich viele Testkilometer fahren. Damit werden wir unendlich mal unendlich viele Messdaten aufnehmen, die wir auswerten müssen. Also werden wir uns vielleicht auf der rechten Seite auch bei Continuous Integration, gibt es ja glaube ich auch noch einen Vortrag, Continuous Integration Embedded, ich glaube vielleicht sogar im Anschluss, werden uns dort Gedanken machen müssen. Andere machen es schon. Ja, wir brauchen vielleicht schlaue Tools, mit denen wir diese riesigen Datenmengen auswerten können. Ja, und damit möchte ich eigentlich mit meiner Werbung für diesen aus meiner Sicht erstmal spannenden Bereich ja, enden und möchte auch mit einer guten Tradition, wie das hier einige Vorträge schon vor mir gemacht haben, nochmal motivieren, dass ihr euch nach Möglichkeit vielleicht, wenn ihr einen neuen Job sucht oder ein neues Tätigkeitsfeld, das muss jetzt nicht unbedingt Baselab sein, das kann im weitesten Sinne, wäre mir erstmal wichtig, dass ihr irgendwo in dem Bereich mitarbeitet, weil wir alle am Ende davon profitieren. Ich wäre natürlich nicht traurig, wenn ihr mich ansprecht oder euch die Stellenanzeigen anschaut, die wir ausgehangen haben. Und ja, freue mich auf eure Fragen und würde euch damit auch in die Mittagspause entlassen.
Kurze Frage, du hattest ja gesagt, ihr habt Echtzeitanforderungen, ganz klar, verständlich. Und auf einer deiner Folien war dann aber auch in einem Docker-Container ein Java drin. Hast du Infos dazu, wie man es hingekriegt hat, ein Java echtzeitfähig zu kriegen?
Genau, da ich mich mit dem Java-Teil nicht so auskenne, aber mit dem Mono-Teil, was ja abstrakt technologisch dasselbe ist, ich das heißt, ich habe eine Runtime-Umgebung drunter, ich denke, darauf möchtest du ja hinaus. Ne? Wir haben irgendeine dynamische Interpretation, einen Garbage-Collector, von dem ich vorher nicht weiß, was der machen wird.
Genau, also im speziellen Garbage Collection, wie kriege ich Garbage Collection, der ja irgendwie Blocking doch für relativ alles ist, trotzdem noch echtzeitfähig?
Genau, hier ist erstmal die Antwort relativ echtzeitfähig. Wir haben uns erstmal angeschaut, wie verhält sich das System und gab es gerade in der Testphase, gab es überhaupt Phasen, wo uns der Garbage Collector gestört hat. So. Wenn das so war, haben wir im nächsten Schritt geguckt, ob wir den Garbage Collector der Runtime eventuell umkonfigurieren können. Bei .NET geht das zum Beispiel. Habe ich verschiedene Möglichkeiten, dann auch zu sagen, okay, wenn ich parallel rechne, dann soll bitte mal der Log dort rausgenommen werden, dass ich N Garbage Collectoren habe. Und hier merkt man gerade wieder, hier brauchen wir dann den Informatiker, der sich mit der Thematik auskennt, der dann diesen kleinen Hebel dort rumlegt und von geht nicht auf geht umschaltet oder geht ein bisschen besser umschaltet. Also das ist erstmal die Antwort. Rantasten.
Jo, sehr gut, ja, danke.
Also es wird damit nicht in der Serie gehen. Von Prototypen hat es aber ausgereicht.
Bist du auch der Meinung, dass autonomes Fahren auf jeden Fall auf Elektromobilität aufsetzt?
Würde ich mich nicht darauf festnageln lassen. Ich denke, es macht erstmal Sinn irgendwie, aber es geht natürlich auch mit dem konventionellen Fahrzeug. Ich wüsste erstmal nicht, warum es nicht damit gehen sollte. Dass man, ja. Genau, würde ich erstmal behaupten, das kann man gut trennen. Das ist klar, es ist natürlich unterschiedlich komplex. Ich denke, das haben die Leute im Griff, weil man kann ja auch heute schon, ich sag mal, einen Tempomaten mit einem Radar funktioniert trotzdem mit einem konventionellen Verbrenner und mit einem DSG-Schaltgetriebe trotzdem schon sehr gut. Also daran wird es nicht scheitern, glaube ich. Ich denke, die Probleme sind woanders.
Wo kam deine erste Folie her mit dieser Übersicht über das hochautonome Fahren? Also, wie ist da die Quelle?
Erste Folie, warte mal, ja, die steht da nicht drunter. Ich noch mal hier. Die meinst du bestimmt nicht, ne? Meinst du die?
Die!
Okay. Also erstmal die Standardquelle. Ich kann es gerne noch ergänzen. Ich habe quasi eingegeben SAE-Level. Das sind diese Level und dann war das der erste Link bei Google. Ich ergänze es dann noch gleich sofort, ne? Ja, habe ich hier vergessen. Ist aber erstmal eine Standardtabelle und habe ich dort rauskopiert. Wow, ertappt. SAE. Ja, SAE, genau. Also ich kann das dann ja.
Ist Zertifizierung ein Hindernis für Open Source, oder?
Also so wie ich es erstmal skizziert habe, quasi zum einen, um Prototypen zu machen, erstmal nicht, weil Prototypen werde ich nicht zertifizieren. Es könnte unter Umständen ein Problem sein, wenn ich Open Source Tools in diesen rechten Zweig der Validierung des Nachweises, des Sicherheitsnachweises einbaue. Dort könnte es unter Umständen passieren, wenn das eine kritische Komponente in dem Workflow ist, dass die nach irgendeiner Art zertifiziert sein müsste. Weiß ich heute nicht. Könnte passieren, je nachdem, wie man das baut.
Danke. Wie läuft denn das Interface zum Auto ab? Sprich, wie kann man Lenk, Brems etc. Signale übertragen? Gibt es über einen CAN-Bus oder wie?
Genau, hast du schon selber gesagt. Also dieser CAN-Bus, den gibt es ja schon quasi gefühlt 100 Jahre. Dadurch, dass heute in den Autos de facto schon jetzt elektronische Lenkung und elektronische Gaspedale verbaut werden, sind diese beiden Geräte schon über den CAN-Bus quasi mit dem Motorsteuergerät zum Beispiel verbunden. Wenn ich mich jetzt auf diesen Bus anschließe und rauskriege, welche Signale ich senden muss, kann ich das machen. Das ist auch genau das, was der Hotz gemacht hat. Der hat für zwei Typen irgendeinen Honda und noch irgendwas anderes rausgefunden, welche Signale das sind, steckt sich an den CAN-Bus an und sendet die einfach parallel zu den Signalen, die schon drauf sind. Also das geht mit der aktuellen Generation der Fahrzeuge, weil die eben schon nicht mehr pneumatische Aktuatorik haben, sondern teilweise eben schon elektronisch geregelte Geräte. Aber so einfach ist es dann am Ende. Anstecken und das richtige Signal senden. In dem Scania-Truck war das genauso. Ich kann da auch, die erste Anekdote war, als ich drin saß, dort ging es ums Lenken. Wir sind mit 60 km/h gefahren, rechts eine Leitplanke, links eine Leitplanke und jemand hat ein Lenksignal gesendet. Und ich sah, wie sich das Lenkrad gerade so drehte. Und ich dachte mir, das ist jetzt nicht gut. Und den halben Bruchteil später, solche Situationen, da macht das Gehirn ja immer, läuft ja alles ganz langsam ab. Eine halbe Sekunde später flogen die Laptops von links nach rechts durch die Fahrerkabine. Dann kam das Signal langsam bei den Rädern an. Ja, und der Fahrer musste so bremsen und stand alles quer und schief. Und da dachte ich mir dann auch, bin ich dann demütig aus dem Fahrzeug ausgestiegen und dachte mir, oh Gott, Prototypen, auch die muss man vielleicht ein bisschen besser absichern und defensiver programmieren. Das ist am Ende die Stelle mit Leib und Leben. Ne? Wenn nur Geld dran hängt, okay, aber wenn dann halt jemand stirbt oder verletzt wird, nicht so gut.
Ja, die große Sicherheit bei der Sache. Wir haben ja eine Institution in Deutschland und anderswo auch, die für die Sicherheit sorgt, die Polizei. Und die wollen natürlich auch Leute stoppen, die ein Fahrzeug geklaut haben. Mhm. Und dann fahren die in die Nähe und dann stoppen die von außen her das Fahrzeug, weil letztendlich ist das ja nur ein Computer mit einem Auto drumherum. und man greift dann ein. Wie macht man das eigentlich von außen? Wie kommt die Polizei dazu, aus der Nähe darüber zu funken und einzugreifen? Was ist da eingebaut? Und was schützt uns davor, dass eben nicht nur die gute Polizei, sondern auch andere Leute uns dabei stoppen?
Ich kann jetzt mit der üblichen Antwort, das ist eine sehr gute Frage, kann aber leider wahrscheinlich keine Antwort darauf geben. Also zum einen ist mir das erstmal nicht bekannt, dass das im Sinne von, also man kann das ja so interpretieren, die übernehmen das Fahrzeug und bringen das kontrolliert quasi, fahren das an Randstreifen. Da würde man sich ja wirklich fragen, wie kriegen die das hin? Vielleicht machen sie ja auch mit der EMV-Kanone und setzen es komplett außer Kraft und es überschlägt sich und fährt an den Straßengraben. Das sind für mich so die beiden Ausprägungen. Die eine ist, denke ich, nicht so gut. Bei der anderen klingt es ja fast schon eher so, als hätte jemand anders ein bewusstes Interface offen gelassen, dass man das machen kann. Dass sie das jetzt live auf der Straße hacken, ist mir so nicht bekannt. Aber lass mich da auch gern belehren.
Oder um noch genauer danach zu fragen, eigentlich, wie identifiziert sich die Polizei als Polizei und dass sie es darf? Also letztendlich, Kommunikation läuft ja erstmal so ab, es muss irgendwie funktionieren. Und wenn da jemand kommt und behauptet, ich bin die Polizei, dann wird das Auto schon von selbst langsamer. Aber an sich müsste doch da irgendwie ein Identifikationskey dabei stehen, und das, um das nicht von jedem zu erlauben. Also ein bisschen Kryptografie und so weiter mit Schlüsseln sollte dahinter sein, und wer managt dann die Schlüssel und so weiter. Das ist ein riesen Overhead, und ich frage mich so, wie wird das mal implementiert werden?
Na, am Ende ist das ja, für mich stellt sich das gerade so, ohne jetzt länger darüber nachgedacht zu haben, ähnlich wie bei den Telefonen da. Ne? Wir haben einen Telefonhersteller, ob das jetzt Apple ist oder Android, und die verschlüsseln ihre Telefone. Und wir haben eine Behörde, die sagt, ich will darauf Zugriff haben. Das ist für mich das gleiche Szenario. Und was da gerade passiert, das sieht man ja. Es gibt Leute oder Firmen, die sagen, ja, wir öffnen uns. Und andere sagen, nee, das geht euch nichts an. Auch wenn ihr eine Behörde seid, müsst ihr anders klären. Also auf der Ebene wird das sicher ausgetragen. Als Ingenieur kann ich jetzt leider dazu nicht sagen, weil ich bin leider noch oben bei der Prototypenphase. Ich würde erstmal gern das Auto auf die Straße bringen, und dann können wir uns Gedanken machen, wie die Polizei das stoppen kann. Aber ja, sorry.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei ganz klassisch das nicht eben irgendwie übernehmen muss, sondern dass sie sich, wie sie jetzt auch, eben vor das Fahrzeug setzt, bitte folgen, und dass das Fahrzeug dann erkennt, oh ja, Blaulicht, so wie es der Mensch jetzt auch erkennt, Blaulicht bitte folgen, und ich fahre dem jetzt hinterher. Also da sehe ich gar nicht den Bedarf, dass auch diese Übernahme autonom passieren muss.
Gut, man könnte auch provokant fragen, warum brauchen wir überhaupt noch eine Polizei für Verkehrsvergehen, wenn es autonome Fahrzeuge gibt? Oh, vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja. Okay. Bin noch hier, wenn jemand noch Fragen hat, könnt mich gerne ansprechen. Ja, ich denke, das war das Ziel des Vortrags, Fragen zu provozieren, in Dialog zu kommen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Ja.